Guten Tag, Herr Herrmann.
Schönen guten Tag.
Der Vorwurf gegen Oliver Schröm lautet, er habe Banker zum Geheimnisverrat angestiftet. Wie weit gehen denn da die Rechte, die wir als Journalisten für investigative Recherche haben, beziehungsweise wie wurde sie hier vielleicht übertreten?
Also zunächst einmal ermitteln wir hier ja als Staatsanwaltschaft auf der Grundlage des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, § 17 UWG. Und da weist der Beschuldigte schon mal zu Recht darauf hin, dass es eigentlich in der Geschichte noch kein einziges Beispiel dafür gegeben hat, dass gegen einen Journalisten jetzt wegen Beihilfe zu diesem Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ermittelt wird. Das ist also ein einmaliger Vorgang. In der Schweiz wird offenbar ja auch schon gar nicht mehr ermittelt, sondern nur noch in Hamburg. Also die Schweizer Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe da offenbar schon fallen gelassen. Und ich bin da also sehr skeptisch, dass hier am Ende eine strafrechtliche Verurteilung bei rauskommt. Und es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft da die Ermittlungen aufgenommen hat. Das hat sie wohl schon im März getan. Das muss sie natürlich auch von Amts wegen erstmal tun, aber das sollte dann eigentlich in einer relativ schnellen Einstellung des Strafverfahrens münden.
Das heißt, was sind da die Ziele davon, dass dieses Strafverfahren jetzt überhaupt noch weitergeführt wird? Wer hat da überhaupt noch ein Interesse daran?
Naja, wer ein Interesse daran hat, also die Strafverfolgungsbehörden sind natürlich erstmal, wenn ein Tatbestand erfüllt ist und das wird man hier nach dem Gesetzeswortlaut wohl bejahen können, denn der Journalist begeht natürlich tatbestandsmäßig, wenn man sich den Gesetzeswortlaut anschaut, Beihilfe, indem er etwas abdruckt zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, und dann ist es eben die Frage, wo man jetzt die Strafbarkeit genau ausscheidet. Und da wäre eben es wünschenswert, wenn man jetzt schon sagen würde, der Journalist kann schon überhaupt kein tauglicher Täter sein, also überhaupt schon kein tauglicher Gehilfe sein zu dieser fremden Tat, weil eben die Pressefreiheit natürlich von schlechthin konstitutiver Bedeutung für die freiheitliche demokratische Grundordnung ist, wie es unsere Gerichte immer so schön sagen. Und deswegen soll natürlich auch überhaupt keine Einleitung eines Strafverfahrens stattfinden, weil alleine das natürlich auch schon zu Einschüchterungen führt. Wir sprechen da ja immer von diesen Chilling Effects, und deswegen kann ich das ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen, dass seit März offenbar immer noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg laufen.
Warum ist es denn Ihrer Meinung nach wichtig, dass wir da jetzt auch so öffentlich darüber diskutieren, dass da eben jetzt die Staatsanwaltschaft in diesem Fall des vermeintlichen Geheimnisverrats, der da vorgeworfen wird, auch darüber berichtet wird? Weil im Grunde könnte man ja sagen, es ist obsolet, weil, wie Sie schon anklingen lassen, es wird wahrscheinlich keine Konsequenzen mit sich führen.
Ja, aber das ist schon richtig, aber der betroffene Journalist muss natürlich jetzt erstmal mit der Einleitung eines Strafverfahrens rechnen, und das ist hier ja auch passiert, wenn auch erstmalig nach diesem Paragraphen im Wettbewerbsrecht. Und das führt natürlich dazu, dass er möglicherweise von vornherein solche heißen Eisen nicht mehr anfasst und sich dann so ein bisschen eingeschüchtert fühlt. Denn die Einleitung eines Strafverfahrens hat natürlich schon eine erhebliche Einschüchterungswirkung. Und die Medien sind ja, wie man so schön sagt, der Wächter unserer Demokratie. Sie sind die vierte Gewalt im Staat und sollen ja den Mächtigen gerade auf die Finger schauen. Und nichts anderes hat dieses Netzwerk hier ja gemacht. Und es wäre für mich ein befremdlicher Zustand, wenn jetzt die anderen Journalisten, mit denen im Verbund mit dem Korrektiv zusammen berichtet wurde, von ARD Panorama, von Die Zeit, von Reuters, jetzt einfach alle da mit Strafverfahren überzogen werden können. Das kann es doch wohl nicht sein, und ich bin da auch sehr skeptisch, dass das Bundesverfassungsgericht eine solche Verurteilung halten wird, beziehungsweise schon der Bundesgerichtshof sollte eigentlich da spätestens die Notbremse ziehen und sagen, also so geht es nicht. Die Pressefreiheit steht hier einer Strafverfolgung von vornherein entgegen.
Um Journalisten wie den Herrn Schröm besser zu schützen, entwirft der Bundestag gerade ein neues Gesetz. Was verbirgt sich denn genau hinter diesem neuen Whistleblower-Gesetz?
Ja, dieses neue Gesetz soll zunächst einmal den Schutz von Geschäftsgeheimnissen deutlich verbessern. Es dient einer Umsetzung einer europäischen Richtlinie aus dem Jahre 2016. Und ja, da ist es erstmal die Frage, inwieweit der Journalist überhaupt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt. Also zunächst einmal ist es so, dass der Whistleblower von diesem Verbot des Verrats von den Geschäftsgeheimnissen ausgenommen wird, wenn er in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Also das ist sozusagen dann der Ausnahmetatbestand für den Journalisten. Er muss also quasi die Gesinnung an den Tag legen. Kritiker sprechen da ja auch von einer Gesinnungsprüfung, dass er eben in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Und allein eine solche Absicht wird ja schon gerichtlicherseits schwer feststellbar sein, für eben zu einer solchen Gesinnungsprüfung. Und das ist eigentlich vom Europarechtsgesetzgeber so gar nicht gedacht gewesen, denn er wollte eigentlich da eher Sachverhalte drunter fassen, wenn ich also objektiv Missstände aufdecke, also eine objektive Bestimmung vornehme und nicht das von einer schwer feststellbaren Absicht abhängig machen, ob ich mich nun strafbar mache oder nicht. Und dann das ganz große Problem ist natürlich auch, dass derjenige, dessen Geheimnis verraten wurde, einen Auskunftsanspruch hat. Und dieser Auskunftsanspruch führte wohl auch im Falle der Hamburger Staatsanwaltschaft dazu, dass der Informant schon vernommen wurde. Ich müsste jetzt also, und dann kommen wir eben zum heißen Eisen des Informantenschutzes, den Informanten nach diesem Gesetzesentwurf offenlegen. Und das ist natürlich auch wieder mit dem Kernbereich der Pressefreiheit schwer in Einklang zu bringen, wenn ich jetzt auch noch meine Quellen offenlegen müsste, nach diesem Auskunftsanspruch, so wie er im Moment noch im Gesetzesentwurf steht.
Ich höre also deutliche Kritik an der Idee des Whistleblower-Gesetzes aus dem Bundestag. Wie würden Sie sich denn wünschen, dass da Journalisten in ihrer Arbeit unterstützt, aber auch geschützt würden?
Also ideal und wünschenswert wäre, dass man einfach von vornherein, wie vorhin schon kurz angedeutet, im Gesetzestext klarstellt, dass ein Journalist halt kein tauglicher Täter oder Teilnehmer dieses Verrats von Geschäftsgeheimnissen sein kann. Er ist ja nicht derjenige, der Mitarbeiter dieses Unternehmens ist. Also Täter kann er schon mal nicht sein, aber er kann eben durch die Veröffentlichung zum sogenannten Gehilfen werden oder auch als Anstifter in Betracht kommen, wie jetzt im konkreten Fall. Und das muss eben durch eine Klarstellung, sollte durch eine Klarstellung im Gesetzestext ausgeschlossen werden, dass also Journalisten von vornherein keine Strafverfolgung zu befürchten haben. Denn ist erstmal ein Strafverfahren eingeleitet, kommt es vielleicht sogar zur öffentlichen Anklage, ist das eben schon ausreichend, um möglicherweise den Journalisten davon abzuhalten, überhaupt darüber zu berichten, was eigentlich seine ureigene Aufgabe ist, ob da Steuermillionen möglicherweise veruntreut worden sind oder ähnliche Missstände vorliegen. Und deswegen diese Klarstellung wünschenswert, dass es eben schon gar nicht möglich ist, dass ich hier Teilnehmer einer solchen Straftat sein kann.
Inwiefern glauben Sie, kann jetzt dieser Fall rund um Oliver Schröm schon vielleicht auch dabei helfen auf dem Weg zu dem Zustand, wie Sie ihn gerade wünschenswerterweise schon beschrieben haben?
Das kann auf jeden Fall helfen, weil natürlich jetzt die Medienlobby sich zusammentut und ja auch groß postuliert, Angriff auf die Pressefreiheit. Das ist in anderen Zusammenhängen möglicherweise nicht ganz so zutreffend wie in diesem Fall. Ich erinnere mich an den Vorgang Caroline von Monaco 2004, wo es ja letztlich um Boulevardberichterstattung ging, um Neugier und Sensationsinteressen. Damals lag kein Angriff auf die Pressefreiheit durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor. Aber heute, wenn wir uns diesen Fall anschauen, geht es natürlich ums Eingemachte, es geht eben um den Informantenschutz und das ist ein Thema, was unmittelbar eben zum Kernbereich eines jeden Presseunternehmens gehört. Kein Informant wird mehr irgendwelche Informationen weitergeben, wenn er mit Strafverfolgung rechnen müsste. Der Journalist wird es nicht veröffentlichen und dann sind wir eigentlich in ganz dunklen Zeiten, wo damals noch im Spiegelfall Rudolf Augstein verhaftet wurde oder auch bei dem Politmagazin Cicero eben Festplatten beschlagnahmt worden sind. Das sind keine Zustände, wie sie das Bundesverfassungsgericht gutheißen würde. Und deswegen hat es sich ja auch in klaren Worten schon zu diesen beiden Fällen geäußert. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn die Presse jetzt sich da verbündet und mit einem Wort spricht, Angriff auf die Pressefreiheit, ist da ja schon der Slogan, dass das den Gesetzgeber schon bewegen wird, da noch einzulenken. Und wenn er das nicht tut, dann muss eben spätestens das Bundesverfassungsgericht hier eine notwendige Korrektur dieses Gesetzes vornehmen.
Also kann man nur hoffen, dass diese fragwürdige Klage der Staatsanwaltschaft vielleicht doch noch was Gutes am Ende hat. Tobias Herrmann vom Lahmburger Büro der Mediakanzlei hier im Gespräch bei Detektor FM. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.